Wir hören heute Morgen auf einen Abschnitt aus Johannes 21 von Vers 1 an. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen hatte und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf: Dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Wir wollen miteinander beten. Lieber Jesus Christus, und wenn du uns heute Morgen fragen würdest, ob wir dich lieb haben, dann würden wir wohl alle sagen: Herr, wir wollen dich von ganzem Herzen lieb haben. Und es gibt solche Tage auch in unserem Leben, wo das gilt, wo wir dich von ganzem Herzen lieb haben, wo wir uns freuen, wo wir dir nachfolgen, wo wir die ganze Welt umarmen könnten aus lauter Liebe zu dir. Und dann sehen wir die anderen Tage, wo das wieder ganz anders ist, wo du uns dreimal fragen kannst und dreimal müssten wir verstummen und schweigen und könnten es nicht sagen. Und dann fängt das Vergleichen an, dass da andere sind, denen das viel besser und viel leichter gelingt, die viel strahlender und klarer und glaubensgewisser sind als wir. Und die ganze Armseligkeit unseres Lebens und unseres Glaubens steht vor uns. Aber dann bist du da. Und wir dürfen uns an dich klammern, dürfen an dir festhalten und dürfen wissen, ob unser Glaube groß oder klein, schwach oder stark, armselig oder strahlend ist. Wir sind in deiner Hand. Und du führst uns auch durch unsere Schwachheit hindurch. Und das gilt auch an diesem Tag, an diesem Morgen. Das gilt auch, wenn wir nun diese Bibelarbeit hören, dass du jeden Einzelnen von uns siehst und kennst und trägst und wir in deiner Hand sind. Dich wollen wir ehren und danken dir, dass du unter uns bist und jetzt zu uns sprichst. Amen.
Ich weiß nicht so recht, welche Bedeutung das hat, wenn Andreas Schäfer einlädt zu diesen Konferenzen und den Referenten dann sagt, welches Gesamtthema darüber stehen soll. Ich habe den Eindruck, nicht alle richten sich so danach und das Thema wird auch ein bisschen vergessen. Aber als ich das las, dass das Thema Treue irgendwie über diesen Tagen stehen soll, dachte ich an diese Geschichte, mit der ich mich auch kurz vorher beschäftigt hatte, weil es, glaube ich, kaum ein deutlicheres Beispiel gibt für die Bestätigung des Wortes, das wir ja alle kennen: Sind wir untreu, so ist er doch treu. Der Petrus ist Jesus untreu geworden, er hat ihn verleugnet und Jesus erinnert ihn daran, indem er ihn dreimal fragt, erinnert ihn an seine Untreue, macht ihm aber zugleich deutlich: Ich bin dir treu, ich will trotzdem, dass du mir dienst. Das ist der Gedanke, der mich an diese Geschichte herangeführt hat. Außerdem passt sie natürlich gut, weil wir in der nachösterlichen Zeit leben. Könnte so etwa jahreszeitmäßig jetzt hierhin auch passen. Ich möchte die verschiedenen Schritte, mit denen wir uns diesem Text nähern wollen, mit drei Stichworten überschreiben. Mit Stimmung, Stimme und Bestimmung. Stimme und Bestimmung. Man kann sich das dann mal leichter merken, wenn man solche Wortspiele hat, hat uns ja Kurt Scherer gestern auch darüber belehrt. Stimmung also, das ist auffallend, in welcher Stimmung diese Männer sind. Sieben Männer, der Petrus natürlich, der wird immer als erster genannt, der ist auch immer als erster vorne dran, der sagt auch immer, was gemacht werden soll. Ist klar, dass er als erster erwähnt wird. Und dann werden die zwei Apostel genannt, Thomas und Nathanael, und dann Jakobus und Johannes, aber hier nur ausgedrückt als Söhne des Zebedäus, das sind die beiden Brüder. Und dann noch zwei weitere Jünger, die nicht mit Namen genannt sind, sieben Männer also. Diese zwei weiteren Jünger müssen gar nicht unbedingt Jünger aus diesem Zwölferkreis gewesen sein, das können ja auch andere aus dem größeren Kreis etwa der 70 gewesen sein, die Jesus mal ausgesendet hat, so wie ja auch die zwei Emmaus-Jünger nicht zu diesem engen Zwölferkreis gehört haben. Sie haben Gewaltiges erlebt mit Jesus. Die Begeisterung für ihn ist immer größer geworden in dieser langen Zeit, 3 Jahre, die sie mit ihm unterwegs waren. Sie haben seine Wunder gesehen. Es fing an mit dem ersten Fischzug damals. Sie haben ihn dann begleitet, haben gesehen, wie er Blinde sehend machte, wie er Gelähmte geheilt hat, wie er Dämonen austrieb, wie er dem Sturm geboten hat und er schwieg still. All diese Dinge haben immer mehr die Erwartung in ihnen geweckt, es muss noch etwas ganz Großes passieren, so wie es die Emmaus-Jünger sagten. Wir dachten, er sollte Israel erlösen. Also eine ganz große Erwartung politisch. Vielleicht wussten manche auch, dass es darum nicht geht, sondern dass es mehr um Heilsfragen geht. Aber jedenfalls hat sich ihre Erwartung immer mehr gesteigert. Und dann die große Enttäuschung, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Gefangen genommen, verurteilt und hingerichtet am Kreuz. Wie waren sie da deprimiert, aus dieser Höhe abgestürzt in eine tiefe Stimmung. Und dann auf einmal kommt er doch wieder lebendig, er ist auferstanden. Er erscheint ihnen zweimal anscheinend bis dahin in diesem Kreis. Ich nehme an, das sind diese zwei Male, wo einmal der Thomas nicht dabei war und dann, wo er doch dabei war. Das also nicht mitgezählt ist etwa diese Emmaus-Geschichte und die Begegnung etwa mit Maria Magdalena und so weiter, sondern wenn der Kreis der Jünger zusammen war. So steht es ja hier, es war das dritte Mal, dass er ihnen erschienen ist. Also, sie merken, er ist da, er ist lebendig. Aber dann ist er wieder weggegangen. Es war nicht so mit ihm, wie es vorher war, dass er immer bei ihnen saß und sie konnten mit ihm reden, sie konnten ihn fragen, wenn sie irgendein Problem hatten. Und sie wurden belehrt, was wir jetzt machen sollen und so. Er war dann auf einmal wieder weg. Ja, was heißt das jetzt? Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis, dass Jesus auferstanden ist? Sie haben noch nicht viel Ahnung gehabt von dem, was Sie später begriffen haben durch den Heiligen Geist, dass Jesus immer da ist. Sie konnten ihn nicht sehen. Ja, und jetzt waren Sie enttäuscht. Was machen wir denn jetzt? Wir haben zwar den großen Auftrag, geht hin und verkündigt das überall. Aber wie sollen wir das machen, wenn Jesus nicht da ist? Was sollen wir denn dann tun? Ja, da kommt so diese Enttäuschung. Was machen wir jetzt? Sagt der Petrus, ich gehe jetzt fischen. Was sollen wir sonst machen? Irgendwas muss man ja tun. Evangelium verkündigen, ja, auf Jesus hinweisen, gut, auf Gott hinweisen. Aber wenn Jesus nicht da ist, was sollen wir denn da sagen? Gehen Sie zurück in Ihren Beruf. Damals, da hat Jesus gesagt, komm Petrus, lass deine Netze und komm mit mir, da wirst du eben nicht Fische, sondern Menschen fangen sollen. Und das hat er auch getan, aber nun ist ja jetzt Jesus nicht da. Und wie soll er denn jetzt Menschen fischen? Naja, da geht er eben wieder zu seinen Fischen zurück. Irgendwas muss man ja machen, irgendwo muss man sein täglich Brot verdienen. Die Enttäuschung äußert sich so, dass sie nun wieder zurückgehen. Vielleicht geht Ihnen das auch so. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich selber zum Glauben kam. Das war in unserer Jugendarbeit damals eine lebendige Bewegung. Man könnte das fast Erweckung nennen. Es war zwar begrenzt auf junge Leute und auch räumlich begrenzt, aber es war eine ganze schöne Zeit des Aufbruchs, der Begeisterung. Und irgendwie hat sich dann das so verlaufen, wie das dann so ist. Dann sind die anderen jungen Leute dann nicht mehr da gewesen und von einigen hört man, die sind nicht mehr so treu im Glauben und ja, und was man damals alles so getrieben hat, so Missionseinsätze gemacht und in fremde Gemeinden gegangen, fröhlich Zeugnis gegeben, das ist jetzt nicht mehr so, man muss ja in seinem Beruf was tun und ja, dann verläuft sich das so, dann trocknet das so aus und naja gut, da gehen wir eben in unseren Beruf zurück, es ist ja auch was Gutes, wenn wir unseren Beruf machen. Die Begeisterung ist weg. Ja gut, dann gehen wir eben zurück und fischen. Das ist was wir können, denkt sich der Petrus. Das andere, das wissen wir ja alle, das hat ja Jesus selber gesagt, Frucht bringen für ihn, Geistliches bewirken, Reich Gottes bauen, das können wir nur, wenn er da ist. Er hat ja gesagt, wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Also das ist einleuchtend. Aber jetzt, was soll man denn jetzt machen? Alleine können wir keine Frucht bringen, können wir nicht Reich Gottes bauen. Also tun wir das, was wir können, was wir ohne Jesus können. Also in diesem Falle fischen, im anderen Fall vielleicht, ja, was weiß ich, Staubsaugen und Schreinern und Schlossern oder irgendwas. Das können wir doch, nicht wahr? Oder Banker können wieder zu ihrer Kasse zurückgehen oder was auch immer. Das ist was, was wir können. Und darauf können wir uns verlassen. Da sind wir sicher, da sind wir zu Hause. Bei dem anderen, das ist alles so unsicher. Der Petrus geht also zurück und die anderen gehen alle mit ihm. Das ist ja noch verständlich, was den Johannes und den Jakobus angeht, denn die waren ja auch Fischer. Aber es ist schwer verständlich bei Thomas und bei Nathanael, denn die waren keine Fischer. Die hatten keine Ahnung vom Fischfangen. Warum gehen die denn eigentlich nun mit? Ja, zum Teil wahrscheinlich, weil der Petrus gesagt hat, lass uns hingehen und fischen. Naja, gehen wir eben mit, was sollten sie sonst machen? Vielleicht auch war so ein bisschen noch dieser Wunsch da, die Gemeinschaft zu erhalten, zusammenzubleiben, um das noch ein bisschen, diese Erinnerung wachzuhalten an dem, was Jesus mit ihnen alles gemacht hat und was sie mit ihm erlebt haben. Man wächst doch zusammen und man hat sich angefreundet. Nicht immer, sie waren ja nicht immer nur Freunde, haben sich auch manchmal gestritten. Einmal haben sie darüber gewaltig sich gestritten, wer der Wichtigste unter ihnen wäre. Und es ist ein bisschen spekuliert, aber vielleicht ist der Grund, weshalb der Andreas nicht mitgeht, das war ja der Bruder des Petrus, vielleicht auch so ein bisschen, dass der nicht so richtig wollte. Immer der Petrus, immer sein Bruder, kann ich mir so vorstellen. Mein älterer Bruder, der ist immer vorne dran. Alle hören sie auf ihn. Und ich, armer Kerl, dapse immer hinterher. Und vielleicht hat er gesagt, also nur ist Jesus nicht mehr da, jetzt gelten andere Regeln, lass den Petrus fischen, ich mache irgendwas anderes, ich will nichts mit ihm zu tun haben. Vielleicht so, ich weiß es nicht. Aber diese sieben Männer gehen also nun zurück und wollen wieder fischen gehen. Das geht auch ohne Jesus, denken sie. Geht uns das manchmal auch so, dass wir die Flinte ins Korn werfen, wenn es nicht so richtig vorangeht? Dass das geistliche Leben gar nicht mehr so begeisternd ist, sondern ja, Gewöhnung. Lieber zurück zum Vertrauten, zu dem, was wir können. Und sie fangen an und fischen die ganze Nacht und arbeiten, stellen fest, das können wir auch nicht. Das ist auch umsonst. Der Frust wird noch viel schlimmer. Wo sie gedacht haben, wenn wir jetzt geistlich nichts mehr bewirken können und nicht richtig wissen, wie es weitergeht, gehen wir wenigstens zurück in die Beschäftigung, mit der wir vertraut sind, wo wir uns auskennen, was wir können. Und das können sie auch nicht, da passiert auch nichts, sie fischen nichts. Ob nicht vielleicht Jesus mit seiner Wundermacht, mit der er ihnen nachher diese Fische schenkt, auch vorher schon bewirkt hat, dass sie eben keine fangen, damit ihnen das umso deutlicher wird, auch diese alltäglichen Dinge können sie nicht ohne ihn tun. Auch da sind sie auf ihn angewiesen. Und es ist verkehrt, sich so zu lösen von ihm und zu sagen, es gibt eben die Bereiche, mit denen wir vertraut sind und da fühlen wir uns wohl. Da läuft alles auch ohne die Beziehung zu Gott. Das ist eben falsch. Vielleicht will Jesus ihnen das gerade dadurch besonders deutlich machen. Der größte Erfolg als Fischer war ja der, in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich, der größte Erfolg war der, als Jesus gesagt hatte damals, Petrus, wirf dein Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann wirst du viele Fische fangen. Und sie hatten so viele im Netz, dass sie noch die Freunde in dem anderen Boot, Johannes und Jakobus, herbeirufen mussten, dass die ihnen halfen, das Netz herauszuziehen. Also ohne Jesus ist auch unser alltäglicher Job nichts wert. Natürlich, wir sollen unserem Beruf nachgehen, wir sollen das tun, was uns aufgetragen ist, was zu unserem Leben gehört, aber wenn wir meinen, dass alles geschieht ohne Gott, dann sind wir im Irrtum. Daran will sie wahrscheinlich Jesus hier besonders erinnern. Sie fingen nichts. Enttäuscht rudern sie zurück oder segeln, wahrscheinlich rudern sie zurück zum Ufer hin. Ja, was machen wir denn? Jetzt fängt der Tag an, jetzt kommen keine Fische mehr. Jetzt sehen sie den Schatten des Bootes über sich, dann flüchten sie. Also es war alles umsonst. Und nun steht Jesus da am Ufer, steht hier. Und sie wissen nicht, dass es Jesus ist. Sie erkennen ihn nicht. Der, der ihnen helfen könnte, der sie aus ihrem Frust herausholen könnte, der steht da und will ihnen heraushelfen und sie erkennen ihn nicht. Der, dessen Abwesenheit der Grund für ihre Enttäuschung war, der ist anwesend, aber sie merken es nicht. Geht uns das nicht auch manchmal so, dass wir in Krisen hineinkommen und merken nicht, dass dadurch Gott zu uns reden will? Dass Jesus da ist, dass wir ein Wort eines anderen hören, der uns seelsorglich helfen will, der uns ermahnt oder der uns vielleicht nur einen kleinen Tipp gibt oder so, der irgendwie die Dinge bei uns wieder gerade rückt und wir merken nicht, dass es Jesus ist, der durch ihn zu uns sprechen will. Wir sagen, was will der von uns? Oder wir lesen irgendein Wort in der Heiligen Schrift oder sonst irgendwo und merken nicht, dass da unser Herr uns ansprechen will, dass er es ist, der zu uns reden will. Der, der uns aus unseren Problemen, aus unserer Lauheit vielleicht, aus unserer Frustration herausholen will, steht da und wir merken es nicht. Überhaupt, das ist ja unser Problem, dass wir nicht merken, nicht wissen, dass Jesus da ist. Natürlich wissen wir es, wir haben das ja gelernt und wir sind auch davon überzeugt, dass das so ist. Aber mit unserem Herzen wissen wir es nicht. Wir wissen es nicht zutiefst innen, dass er da ist. Das ist natürlich eine andere Situation bei uns, als sie damals hier war. Sie konnten ja Jesus mit den Augen sehen, aber immerhin war es wohl so, dass Jesus nicht an äußeren Merkmalen als Jesus zu erkennen war nach der Auferstehung, auch nicht an seiner Stimme zu erkennen war, dass es Jesus war, sehen wir auch bei den Emmaus-Jüngern. Da gehen sie die ganze Strecke mit ihm zusammen und reden mit ihm und merken gar nicht, dass er es ist. Sie merken es an etwas ganz anderem nachher. Also an äußeren Dingen haben sie es wohl nicht erkannt. Insofern, und hier eben auch, hier heißt es einmal extra, sie wagten ihn nicht zu fragen, wer er ist, denn sie wussten, dass es Jesus war. Na gut, das würde da nicht stehen. Sie wagten ihn nicht zu fragen, wenn es ganz offensichtlich war, dass sie ihn wiedererkannt hätten an seinem Gesicht, an seiner Erscheinung, an seiner Stimme und so weiter. Also so ganz sicher war das nicht. Sie haben es also nicht an seiner äußeren Erscheinung erkannt. Und insofern können wir unsere Situation mit der Situation der Jünger damals durchaus vergleichen. Wir sehen es auch nicht, dass Jesus da ist. Wir sehen die andere Welt nicht. Diese unsichtbare Welt Gottes außerhalb von Raum und Zeit und Materie, die unsere Welt durchdringt, wir erkennen sie nicht, wir sehen sie, wir sind blind dafür, wie ein Grottenolm, wir haben keine Sinne dafür. Und dann tritt es manchmal so, das können wir so an den Berichten etwa von Engelerscheinungen sehen, die flattern ja nicht vom Himmel herunter, die Engel, wie man das so im Mittelalter sich vorstellte, sondern die sind auf einmal dann da und dann sind sie auf einmal wieder weg. Also da wird einfach nur, die waren auch vorher da und sind später da, aber es wird einfach der Blick den Menschen geöffnet. Oder denken Sie an die Geschichte, wo Elisa gefangen werden soll von dem syrischen Herrscher und der seinen General schickt und der Knecht hat furchtbare Angst und Elisa betet, öffne ihm doch die Augen. Der sieht, wie da die feurigen Wagen, also Kriegswagen, wie sie damals so waren, rundum lagern und merkt plötzlich, es ist eine ganz andere Welt noch da, die normalerweise uns völlig verschlossen ist, für die wir keine Augen haben. Ich liebe diese Geschichten so, weil die das deutlich machen, so wie es auch mit Jesus für uns ist. Er ist natürlich überall da, nur eben in der anderen Welt. Er ist räumlich nicht weit weg, er ist näher als unsere eigene Haut oder sogar, Jesus hat ja selber gesagt, wer in mir ist und ich in ihm, was ja physikalisch etwas merkwürdig ist, nicht wahr? Wenn der eine im anderen ist, kann nicht zugleich der andere im einen sein. Also, aber es zeigt diese Nähe, er ist überall da, nur erkennen wir es nicht mit unseren fünf Sinnen. Sehen und hören und riechen und schmecken und fühlen. Sondern wir nehmen es anders wahr. Also, Jesus ist da und wir erkennen ihn nicht. Aber wir dürfen uns das immer wieder gewiss machen, er ist ganz nah bei uns. Was dachte wohl Jesus, wie sie da so enttäuscht sind und gar nicht erkennen, dass er der Herr ist? Sie, die von ihm auserwählt waren, das Evangelium in alle Welt zu tragen, diese 11 Jünger sind jetzt hier nur 7, eigentlich waren es ja 12, aber der Judas war ja ausgefallen. Diese Elf, ich stelle mir das immer gerne vor, wissen Sie, was eine Weltelf ist, ja? Bei der Fußball-WM machen das die Sportjournalisten, die wählen also den besten rechten Verteidiger und den besten linken Stürmer und so, aus allen Mannschaften zusammen. Das wäre dann unüberwindliche Truppe, diese Weltelf, sagt man dann so. Das waren so die Weltelf, wo sich Gott vorgestellt hat, die sollen jetzt die Welt umkrempeln. Und die jetzt das Evangelium bis an die Enden der Erde tragen sollten, die dieses umwerfende Evangelium, die Botschaft, dass Jesus für sie gestorben und auferstanden ist, dass alles neu werden kann im Leben der Menschen, die diese großartige Botschaft hinaustragen sollten, in großer Begeisterung, dass alle es begreifen und alle ihm folgen. Diese Elf sitzen da, wissen nicht, was sie machen sollen, sind deprimiert, frustriert, hängen da so rum, versuchen Fische zu fangen und es klappt nicht. Ach, wie ärmlich. Bleiben wir nicht manchmal auch so wie diese Jünger, so hinter Gottes Plänen zurück, die er eigentlich mit uns hat, hinter den Aufträgen? Wissen die Lösung zwar, aber wollen es nicht so richtig wahrnehmen. Wir schmollen vielleicht über irgendwelche Dinge, die nicht so kommen, wie wir es gerne hätten. Wir wissen zwar, dass Jesus da ist, aber machen uns das nicht klar. Und nun kommt dieser zweite Punkt, die Stimme. Jesus spricht sie an. Jesus hat ja mal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich finde das immer ein schönes Wort, weil Sie kennen dieses His Master's Voice, ja, die Schallplattenfirma, die dieses Emblem hatte mit dem Hund, der vor dem Trichter saß. Also die Stimme seines Herrn. Ich wundere mich, dass das, also ein Wunder der Schöpfung, dass die nicht nur die Schafe die Stimme des Herrn unterscheiden können von jedem anderen Menschen, der da kommt und Schaf kommt mal hierher und so, da wissen die Schafe sofort, das ist nicht der, dem wir gehorchen. Oder bei Hunden ist es so ähnlich. Bei Menschen ja im Grunde genommen auch. Wenn jemand, den wir kennen, uns ruft oder überhaupt nur spricht und wir hören ihn vielleicht durch eine Wand hindurch, eine Tür hindurch, da wissen wir, ach, das ist der Emil oder das ist die Erna und so. Diese feinen Unterschiede in den Frequenzen einer Stimme kann unser Ohr und unser Gehirn unterscheiden. Das ist ein Wunder der Schöpfung. So sagt Jesus, hören wir ihn. Es ist ein Wunder, wenn wir erkennen, dass er es ist. Es ist nicht erklärlich, es ist nicht erklärlich dadurch, dass Jesus mit seiner Stimme bestimmte Frequenzen hat, die unser Ohr und unser Gehirn unterscheiden kann. Aber es ist ein Geheimnis, dass wir merken, dass er da ist, wenn er zu uns spricht. Hier war es eben auch nicht, dass die äußere Stimme, die hörbare, akustisch hörbare Stimme, die sie erkannten, aber es war etwas anderes. Es war die Art, wie er mit ihnen sprach. Zunächst sagt er, Kinder, da hätten sie ja schon ahnen können, oh, das ist nicht irgendein normaler Mensch, der da steht, sondern das ist etwas Besonderes. Man redet ja fremde Leute nicht mit Kindern an. Und dann habt ihr etwas zu essen, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten ganz kurz angebunden, nein. Kann ich mir vorstellen, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, wenn ich so frustriert wäre und die ganze Nacht geschuftet und todmüde und auch noch hungrig. Und da kommt einer, steht da am Ufer und sagt, na, hast du nichts zu essen? Also das hört sich ja komisch an. Also hätte ich gedacht, also nee, also da lassen Sie sich gar nicht auf eine große Diskussion ein. Nein, wir haben nichts zu essen. Na, dann werft euer Netz auf der rechten Seite ins Wasser. Also da hätte es ja nur wirklich funken müssen. Aber der Petrus hat es noch nicht begriffen. Das war doch eine ganz deutliche Erinnerung, wenn Sie jetzt das Netz da reinwerfen und dann, als sie gar noch eine große Menge Fische fingen, das hätte ihnen doch klar werden müssen, das war doch schon mal so. Jesus hat sie das doch schon mal erleben lassen. Damit wollte doch Jesus sie erinnern, dass er es ist, weil er das genauso tun kann, wie er es am Anfang getan hat. Und wollte Jesus vielleicht sogar noch mehr damit sagen. Er wollte sie erinnern, oder gerade den Petrus erinnern, dem er gesagt hat, lass doch dein Netz, lass die Fische, du sollst jetzt Menschen fischen, komm mit. Dass er ihn jetzt dadurch daran erinnert, weißt du nicht damals, ich habe dich auch den großen Fang tun lassen, aber ich habe dich anschließend aufgefordert, Menschen zu fischen. Und was machst du jetzt? Du fischst wieder Fische. Du bist hier auf dem verkehrten Dampfer, das ist nicht das, was ich mit dir vorhatte, Petrus. Aber der Petrus ist so, hat irgendwie ein Brett vor dem Kopf, der begreift das nicht. Ich weiß nicht warum, also hätte ein jeder begreifen müssen an dieser Stelle, Aber vielleicht war es dieser Frust, das ist ja manchmal so, wenn wir so enttäuscht sind, wenn so alles so auf uns liegt, so eine Depression uns zu schaffen macht, dann sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht, dann erkennen wir es nicht, dass er uns anspricht. Aber der Johannes, der erkennt es. Und er sagt zu ihm, es ist der Herr. Die anderen haben noch diese Sperre durch ihre Enttäuschung. Aber Johannes erkennt es, der war der, das betont er hier immer so, schildert er sich selber immer im Johannesevangelium, der, den Jesus besonders lieb hatte. Er hat wahrscheinlich eher das Gespür dafür, dass es Jesus ist. Dann aber begreift es der Petrus. Das ist ja nun offensichtlich. Und wie immer beim Petrus, er handelt. Also die anderen sitzen da noch am Boot, ja, so, schön, gut, wunderbar, das ist Jesus. Ja, jetzt wollen wir mal dahin rudern, was machen wir denn mit den Netzen und so. Also die haben das noch gar nicht so richtig registriert, die fangen erst an zu überlegen, wie man jetzt sinnvollerweise handeln sollte. Aber das tut der Petrus nicht, das war oft nicht so sinnvoll, was er tat, aber begeistert. Hängt seinen Umhang um und springt ins Wasser, egal ob er nass wird und egal wie sonst, und rennt zum Ufer hin. Geht nicht auf dem Wasser, das war eine andere Geschichte. Da hat er Jesus gebeten, sag doch zu mir, dass ich zu dir kommen kann auf dem Wasser. Wenn er das gebeten hätte, hätte er das vielleicht auch gekonnt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Er will ja nicht ein Wunder erleben, er will bei Jesus sein, er will nah zu ihm hin. Und da kommen die anderen auch mit dem Boot nach, ziehen das Netz hinterher. Sie konnten es gar nicht ins Boot heben, weil es zu schwer war, zu viele Fische drin waren. Ziehen es also im Wasser heran. Und dann ist der Petrus ist schon da, der ist sowieso schon nass, geht ins Wasser und zieht dann das Netz ans Land. Und so holen die Fische raus, 153. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so eine Zahl ist. Es war eben so oder ob da eine Symbolik drinsteht. Es gibt verschiedene Theologen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, was mit dieser Zahl 153 symbolisch gemeint sein sollte. Ich weiß nicht, was man da daraus schließen kann. Ich habe auch mal einen Artikel gelesen von einem Mathematiker, der hat irgendwas Interessantes, Hochinteressantes an dieser Zahl 153 gefunden. Ich kann es aber nicht wiederholen, ich verstehe nichts von Mathematik. Ist auch nicht so wichtig, ich vermute fast, dass es einfach, waren eben 153, eine große Zahl. Und sie steht darum da, weil Johannes das ganz genau beschreiben will, so eben war es. Deswegen hat er ja auch diese Jünger alle mit Namen aufgezählt, die dabei waren, diese sieben. Deswegen sagt er auch, es waren etwa 100 Ellen vom Ufer weg. Also er will das ganz genau beschreiben, damit keiner sagen kann, das ist eben so eine Legende, die dann hinterher entstanden ist und vielleicht noch ein bisschen aufgebauscht. Nein, genau so war es. 100 Ellen vom Ufer, 153 Fische. So war es. Tatsache. Sie ziehen also die Fische an Land und dann sehen sie, Jesus hat da schon das Frühstück für sie vorbereitet. Ein Feuer brennt und darauf liegen schon andere Fische, wo auch immer die herkamen, und Brot ist da. Und Jesus lässt sie von ihren Fischen etwas bringen, die werden da auch aufs Feuer gelegt und es verbreitet sich ein angenehmer Duft und es ist alles wunderbar. Sie erholen sich von ihrer erschöpften Arbeit, sitzen da, ja, und sind so ein bisschen verlegen. Also sie merken schon, dass es Jesus ist, aber was redet mir jetzt mit einem, der nicht als der zu erkennen ist, den wir vorher so kannten? Was reden wir mit einem, der tot war und nun wieder lebendig? Sie sitzen da so und freuen sich einerseits. Ich glaube, dass Jesus auch mit diesem Mal sich zu erkennen gab. Das gehört zu seiner Stimme, mit der er zu seinen Leuten spricht, dass er ihnen wohltut. Erinnern wir uns auch an die Geschichte von den Emmausjüngern, als er ihnen zu essen gab, als er das Brot brach, nachdem er dafür vorher vor Gott gedankt hat, da erkannten sie ihn. Also dieses Wohltun, dieses Beschenken, er hat schon vorher für sie das Mahl vorbereitet, hat schon das Feuer angezündet und Kohlen besorgt und Brot besorgt und nun freut euch mit mir, kommt zu mir, setzt euch mit mir zusammen. Ich will euch Gemeinschaft schenken. Diese Gemeinschaft, die er ihnen auch geschenkt hat, als sie zum letzten Mal zusammen waren, das war, als er als, als Mensch vor seiner Kreuzigung zum letzten Mal bei ihnen war, da war es ja dieses Mahl, wo sie auch zusammen gegessen und getrunken haben. Das ist so diese Symbolhandlung, die ihn deutlich macht, auch mit dem Brotbrechen, denken wir auch an die Geschichte von der Speisung der 5000, wie er das Brot bricht und austeilt, das ist er. Das ist die Art, wie er sich zu erkennen gibt. Er beschenkt sie, er gibt ihnen etwas, er teilt sich ihnen mit. Da sind dann gar keine Worte mehr nötig. Es ist nicht mehr nötig, dass sie ihn fragen, wer bist du? Sie merken es an seinem Wesen, an seiner Güte, an seiner Art, wie er mit ihnen umgeht. Es ist der Herr. Also ist Jesus nicht unbedingt an seiner Sprache, an seiner Stimme zu erkennen, auch nicht an seinem Aussehen, sondern daran, dass er sich ihnen offenbart durch Wohltaten, durch seine Liebe, durch seine Güte. Da sitzen sie also nun zusammen und nehmen das Frühstück und dann wahrscheinlich haben sie mehr oder weniger fertig gegessen. Da sagt Jesus wohl zum Petrus, komm, wir gehen so ein bisschen am Ufer entlang. Das ist erkennbar, dass die zwei alleine reden und die anderen bleiben da noch sitzen. Und während die zwei, Jesus und Petrus, ein Stück weitergehen, steht offenbar auch der Johannes auf. Weiß nicht jetzt, er würde denen gerne folgen, aber will nicht das Gespräch stören, wenn die zwei alleine sprechen, entfernt sich so auch ein bisschen von dem Feuer, wo die anderen noch sitzen und ihre Gräten abnagen und so. Und da kommt dieses Gespräch, das Jesus mit dem Petrus führt. Zeichen für seine Treue, sagte ich vorhin. Dreimal fragt er ihn, hast du mich lieb? Und erinnert damit an die dreimalige Verleugnung des Petrus. Das ist ja eine Sache, die immer wieder auch gesagt wird, ist ihnen sicher auch vertraut, dass diese Erinnerung in dieser dreimaligen Frage steckt, diese Erinnerung an sein Versagen. Mir ist wichtig, dass Jesus damit nicht unbedingt nur ihn rügen will. Er will ihm sicher deutlich machen, ich weiß, was da war. Das ist nicht vergessen, natürlich, aber es ist vergeben. Gott kann nichts vergessen. Wir unter Menschen sagen manchmal, es wäre verkehrt zu sagen, ich vergebe dir, aber ich vergesse nicht. Natürlich unter Menschen ist das vielleicht richtig so, wenn einer sagt, ich kann das nicht vergessen, dann wissen wir, wirklich vergeben hat das ja doch nicht. Aber bei Gott ist das anders. Er kann wirklich total vergeben, absolut das auslöschen, aber vergessen in dem Sinne, dass er nicht mehr wüsste, was war, das geht natürlich bei Gott sowieso nicht. Jesus weiß durchaus, was war. Er hat das ja begriffen, er hat es ja vorher schon gewusst, dass Petrus ihn verleugnen würde. Aber wenn er jetzt daran erinnert, tut er das nicht mit einer Rüge. Er könnte ja auch sagen, so wie der Petrus mich verleugnet hat, ich kenne diesen nicht. So könnte Jesus jetzt bei ihm auch reagieren. Er könnte mit dem Johannes reden, mit dem Thomas reden, mit dem Andreas, den Nathanael reden und den Petrus links liegen lassen. Um ihm deutlich zu machen, siehst du mal, du hast mich dreimal verleugnet, jetzt verleugne ich dich auch. Ich kenne dich nicht. Das ist nicht die Art, wie Jesus an diese Geschichte erinnert, sondern er erinnert ihn, indem er nach der Liebe fragt, indem er das Verhältnis zu ihm anspricht, das ein Verhältnis der Liebe sein soll. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen, steht in Römer 11. Bibelkenner wissen, dass das eigentlich nicht von einzelnen Personen da steht, sondern vom Volk Israel. Aber ich denke, weil das eine allgemeine Bemerkung ist, eine allgemeine Feststellung, die jetzt nur auf Israel angewendet ist, kann man es natürlich auf andere anwenden. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht bereuen. Wenn er sich vorgenommen hat, diesen Petrus zu seinem Beauftragten zu machen, zu dem Felsen, auf dem seine Gemeinde ruhen soll, dann kann das durch die Untreue des Petrus nicht zunichte gemacht werden. Er will weiter, dass er für ihn da ist. Und Petrus hat das begriffen. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das gilt ja nicht nur für den Petrus, dass er ihn lieb haben soll und dadurch fähig werden soll, ihm zu dienen. Das gilt ja für uns alle genauso. Gilt auch nicht etwa nur für den Papst, von dem ja gesagt wird, er wäre der Nachfolger des Petrus, was ich nicht so ganz verstehen kann. Aber das gilt für alle Menschen. Gilt natürlich auch für die anderen Jünger, die hier sind. Wenn wir ihn lieb haben, wenn diese Liebe, die manchmal so verflacht, weil wir nicht wissen, ob er wirklich da ist, wenn diese Liebe wieder neu erwacht, wenn es wieder klar wird, er ist da und er segnet uns und will uns beauftragen, dann dürfen wir ihm dienen. Und Jesus gibt ihm klare Anweisung oder eine Voraussage, könnte man das nennen, was geschehen soll. Einmal die Verkündigung, das Werben für Jesus, der Fischzug ist die Erinnerung daran. Sieh mal, Petrus, damals habe ich dich gerufen nach diesem Fischzug, du sollst jetzt Menschen fischen. Das hast du wohl noch nicht so richtig begriffen oder hast wieder vergessen und hast dich wieder zu deinen Fischen begeben. Jetzt kommt was anderes dran. Jetzt gehorche meinen Auftrag, geh hin und fische. Und er gibt ihm die Aufgabe der Leitung, Vers 15 bis 17 etwa, also eben das klar, Simon, Simon, dann weide meine Lämmer, weide meine Schafe und nochmal weide meine Schafe. Dreimal, so wie er nach der Liebe fragt, gibt er ihm den Auftrag, den Hirtendienst wahrzunehmen für die Gemeinde Jesu. Und dann gibt er noch etwas Drittes, sagt er ihm, dass er nämlich, nachdem er bisher nach eigenem Willen gehandelt hat, auch indem er jetzt zum Fischen zurückging und so wie seine Art entsprach, eben immer zu wissen, was richtig ist und immer drauf losrennen, dass er nun von einem anderen, nämlich von Gott, gegürtet werden soll und beauftragt werden soll und dass er dahin geführt werden soll, wo er nicht hingehen will. Und Johannes erklärt dazu, was damit gemeint ist, nämlich, dass er in das Martyrium hineingehen muss. Jesus beauftragt ihn, für ihn zu werben und die Gemeinde zu leiten und dann für ihn zu sterben. Ist ja erschreckend, nicht wahr? Und wenn wir vorher gesagt haben, dass sich Jesus offenbart, indem er ihnen wohltut, indem er sie beschenkt, indem er ihnen gibt, was sie brauchen, ist das nicht ein Widerspruch, dass er ihm jetzt sagt, dass er sterben wird für ihn, dass er das Martyrium erleiden muss? So ist das eben. Es ist nicht immer eitel Sonnenschein, so nach unserem menschlichen Ermessen, wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen. Es gehört auch dieses Leid dazu. Kurt Scherer hat davon auch ausführlich gesprochen, gestern und vorgestern. Das gehört dazu. Aber wir erleben ihn als den, der wohltut, der uns beschenkt, der uns alles gibt, was wir brauchen und der uns auch tröstet, wenn wir eben in dieser Welt in Leid hineinkommen. Ja, und dann kommt diese Bemerkung, da dreht er sich um, der Petrus, und sieht, dass der Johannes da hinterher geht und vielleicht nicht so recht weiß, ob er dazukommen darf und so. Und dann fragt er Jesus, was ist aber nur mit ihm? Das ist doch eine naheliegende Frage. Dieser Johannes war dir doch besonders nah, du hast ihn besonders lieb gehabt, er war immer in deiner Nähe. Hast du für ihn auch so eine besonders wichtige Aufgabe wie für mich, dass er die Gemeinde leiten soll oder vielleicht auch so etwas Schweres, dass er Martyrium erleiden soll? Und Jesus sagt, was geht es dich an? Was geht es dich an? Das ist nicht in dem Sinne gemeint, dass uns der andere, der Bruder oder die Schwester gar nichts angehen sollte, sonst überhaupt nicht interessieren müsste, was mit ihm passiert. Natürlich dürfen wir uns, müssen wir uns auch für den Bruder und die Schwester interessieren, um mitzutragen, um für ihn oder sie zu beten, um deutlich zu machen, dass wir eben zusammengehören, dass wir Geschwister sind. Natürlich dürfen wir nicht die Augen vor den Problemen verschließen, die der andere hat. Aber nicht in diesem Sinne, dass wir fragen, ja, kriegt er jetzt von mir einen Anteil an Verantwortung? Kriege ich dann weniger Bedeutung, weil er auch Bedeutung haben muss? Oder wie geht das? Und da macht Jesus deutlich, darum geht es nicht, dass ihr euch vergleichen sollt, sondern ich habe für jeden von euch einen Auftrag. Und das ist ja dann nachher auch so gekommen. Du, Petrus, sollst in das Martyrium gehen. Und Johannes lebt, bis er 90 ist. Was natürlich für die damalige Zeit ein ungeheuer hohes Alter war. Er war zwar auch verfolgt, er war dann auf die Insel Patmos gekommen, wo er die Offenbarung bekommen hat, die er dann später aufschrieb. Aber er lebte in Ephesus dann, bis er 90 war. Das ist mein Plan, macht Jesus ihm deutlich. Der eine so, der andere so. Frage nicht jetzt, was der Plan für den anderen ist, um zu vergleichen, um zu fragen, ist das auch gerecht? Sondern frage danach, was dein Auftrag ist. Und bei den anderen, die da rund ums Feuer sitzen und gerade ihr Frühstück verdauen, da ist das ja auch so. Der Jakobus, der wurde geköpft. Das war der erste Märtyrer in der Gemeinde Jesu. Und sein Bruder Johannes darf ganz lange leben. Und der Thomas, der ging bis nach Indien. Ich kannte früher einen, der bei unserer Missionsarbeit mit dabei war, der kam aus Indien und erzählte immer, dass er aus der Thomaskirche kommt. Also da hat offenbar Gott für jeden und für den Thomas eben diesen Auftrag, ganz weit in die Ferne zu gehen und da Reich Gottes zu bauen. Für jeden hat Gott einen anderen Auftrag. Auch für uns sieht jeder Auftrag anders aus. Jeder hat eine andere Aufgabe. Natürlich sind unsere Aufgaben auch anderer Art als die dieser Apostel. Vielleicht kleiner, wahrscheinlich kleiner, bescheidener. Aber eben, es soll ja nicht verglichen werden. Niemand von uns soll fragen, ich kann nicht so gut reden wie der Ulrich Barzani oder was weiß ich, um nur jemanden mal zu nennen. Also bin ich nicht so viel wert für Gottes Reich. Jeder hat einen anderen Auftrag. Oder ich kann nicht so schön Klavier spielen wie der Peter Kroos oder was auch immer. Dafür kann man irgendwas anderes. Der eine kann freundlich mit anderen umgehen und sie liebevoll einladen. Der andere kann besonders sich um Kranke kümmern, Trost spenden. Und was auch immer, muss ich nicht aufzählen, können Sie sich selber denken. Die Aufträge richten sich ja oft auch eben nach Gaben, denn Gott gibt ja die Gaben so, dass die Aufgaben dazu passen. Und eben auch nach der Situation, in die wir hineingestellt werden, nach der Geschichte, die wir erlebt haben, die Gott mit uns hatte, danach ergeben sich die Aufgaben. Aber nie sollen wir etwas tun, weil wir mit einem anderen konkurrieren wollen oder weil wir es ihm nachmachen wollen, sondern wir sollen fragen, was Gottes Auftrag für uns ist. Stimmung, achte auf deine Stimmung. Lass dich nicht niederdrücken von Enttäuschungen, von Frust, sondern höre auf die Stimme Jesu, der dich ansprechen will, der dich zurechtbringen will, der dir wohltun will und dich auf den Weg stellen, den er für dich vorgesehen hat. Und erkenne die Bestimmung, die er für dich hat, so wie er für jeden, für Petrus und Johannes, jeden eine andere Bestimmung hatte, so hat er auch für jeden von uns eine eigene Bestimmung. Und wir tun gut daran, dieser Bestimmung zu folgen und sie zu erfüllen. Dann ist das für uns gut und für das Reich Gottes gut, das dadurch gebaut wird. Ich bete noch. Herr Jesus, du bist da, das wissen wir. Und wissen es oft doch nicht. Wir erkennen es mit unserem Kopf vielleicht und bejahen das, aber wir erkennen es nicht mit dem Herzen. Schenke, dass wir wieder ganz neu uns deiner Gegenwart bewusst werden, dass wir uns in dir freuen, dass wir deine Wohltaten dankbar aus deiner Hand nehmen und dass wir uns dann auch zurüsten lassen für die Aufgaben, die du uns stellst. Hab Dank, dass du für jeden von uns eine Aufgabe hast, dass du von keinem sagst, dass du ihn nicht gebrauchen könntest oder dass er beiseite gestellt würde, sondern du willst, dass wir für dich da sind, weil du für uns auch da bist. Lob und Dank sei dir. Amen.